Liebe Gemeinde, Kirche, wie sie im Buche steht. Es gibt ja Christen, die sagen, Gott ganz klar, Jesus wichtig, Bibel unbedingt, aber Kirche eher nicht. Brauche ich nicht, komme ohne Kirche klar. Kann auch Christ sein, ohne zur Kirche zu gehören oder in die Kirche zu gehen. Diese Antwort oder diese Haltung hat keinen Sinn. Nicht nur, dass wir im Glaubensbekenntnis ausdrücklich sprechen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Also wir glauben, indem wir an den dreieinigen Gott glauben, auch an die Kirche. Und zwar, dass sie heilig ist, also Gott gehört, etwas Göttliches ist. Aber das ist nicht etwas, was sich die Bischöfe oder Synoden oder Konzile irgendwann vor 1500 Jahren ausgedacht haben, sondern in der Bibel erfahren wir, dass Kirche sehr wichtig ist, ein wichtiger Teil unseres Glaubens ist. Wir erfahren, dass Gott in dieser Welt durch seine Kirche wirkt. Und wir erfahren, dass Jesus selbst die Kirche gegründet hat. Er hat 12 Apostel berufen. Das waren nicht zufällig so viele, wie von seinen Freunden an den Biertischgarnitur passten, sondern das war eine symbolische Zahl. 12 Apostel, analog zu den 12 Stämmen Israels mit den 12 Erzvätern. Also Jesus gründet eine Institution, die sich an dem alten Bundesvolk Israel orientiert und ihm zur Seite steht. Die Kirche ist die Fortsetzung und die Weiterführung des Neuen Testamentes, kann man geradezu sagen. Schon Markus, der historisch gesehen nach heutigem Erkenntnisstand der Älteste, der erste Evangelist ist, hat sein Evangelium mit einem Ende versehen, dass der Leser sagt, hä, Moment, muss doch weiter, was ist jetzt, wie geht es denn weiter? Und genau das ist vermutlich der Effekt, dass der Leser dann sagt, ja klar, es geht mit mir weiter, mit uns als Gemeinde geht es weiter. Und Lukas ist, soweit wir wissen, der einzige der 4 Evangelisten, der eine Fortsetzung geschrieben hat zum Evangelium. Seinen Lesern oder dem Leser, dem er das gewidmet hat, zu erzählen, wie die Geschichte mit Jesus weitergeht nach der Himmelfahrt von Jesus. Indem die Kirche gewachsen ist, indem sie sich entwickelt hat und ausgebreitet. Und so wurde die Apostelgeschichte ein Buch in der Büchersammlung namens Bibel. Und deswegen geht es in den 7 Bibelwochen um Texte aus der Apostelgeschichte zu der Frage Kirche, wie sie im Buch steht. Und das erste Unterthema des heutigen Bibelwochen Sonntags ist gemeinsam. Und wenn Sie vielleicht das Kirchenblatt mal zur Hand nehmen, auf der Rückseite ist der Plan und da kann man aus den einzelnen Untertiteln einen Satz machen. Etwas mühsam, aber soll den Satz vergeben. Und geht los mit gemeinsam. Das Komitee, was die Bibelwochentexte auswählt, hat sich entschieden, nicht, wie man vermutet, mit der Himmelfahrt oder mit Pfingsten anzufangen, sondern mitten aufzuspringen auf den fahrenden Zug der Gemeindeentwicklung in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, 32 bis 37. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen. Und man gab einem jeglichen, je nachdem einer in Not war. Josef aber von den Aposteln genannt mit dem Zunamen Barnabas, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen. Der Text beginnt mit dem Satz, die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das klingt ziemlich romantisch, als wäre die Gemeinde verliebt ineinander gewesen. Dass sie immer einig waren, am liebsten alles zusammen gemacht haben. Und wenn einer was gesagt haben, haben sofort alle anderen genickt, weil sie genau dasselbe auch gerade sagen wollten. Wir wissen, solche Gefühle oder so eine Atmosphäre hält nicht lange vor. Weder in einer Paarbeziehung noch in einer Gemeinde. sondern das sind so Momente, aber dann kommt der Alltag, die Realität, dann kommen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Sichtweisen, die Menschen haben, und dann geraten sie doch aneinander. Martin Luther hat diese Stelle ursprünglich übersetzt: Der Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, ob jemand den Unterschied hört. In der jetzigen Übersetzung heißt es, in der neuen Luther-Version: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Luther hat übersetzt: Der Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, ob den Unterschied jemand versteht. Man muss wahrscheinlich Deutsch als Fremdsprache gehabt haben, um zu wissen, was der Genitiv ist und was da bedeutet. Der Genitiv zeigt den Besitz an. Also der Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das heißt, sie hatten ein gemeinsames Herz und sie hatten eine gemeinsame Seele. Was soll das heißen? Das kann ja nur bedeuten, dieses gemeinsame Herz war das Herz von Jesus und die gemeinsame Seele war die Seele von Jesus. Und Jesus hat in jedem von ihnen seinen Platz gehabt und gewohnt, und so hatten sie ein gemeinsames Herz. Das Herz Jesu, die Seele Jesu, die Einstellung Jesu, seine Sicht auf die Welt und auf die Menschen, die hat sie miteinander verbunden, weil sie die geteilt haben. Und wie ist das möglich? Weil der Heilige Geist in ihnen allen gewohnt hat und gewesen ist und gewirkt hat. Alles, was wir in der Apostelgeschichte über die Kirche hören, können wir nicht verstehen als ein Modell, so müsst ihr es machen, als eine Handlungsanleitung, als ein Programm. Das gibt keinen Sinn, das funktioniert nicht. Sondern was in der Apostelgeschichte steht, ist ohne den Heiligen Geist undenkbar und ist nur durch den Heiligen Geist überhaupt möglich. Der Heilige Geist, der das gemeinsame Herz und die gemeinsame Seele der Gläubigen ist und der ganz praktische und handfeste Konsequenzen im Alltag der Gemeinde und der einzelnen Christen bewirkt. Und davon hören wir hier, ich lese es noch einmal, was die Konsequenzen sind. Nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer Waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen, und man gab einem jeglichen, je nachdem einer in Not war. Die erste christliche Gemeinde in Jerusalem hatte also eine gemeinsame Kasse, so wie das bei Familien oftmals der Fall ist. Alle, die Immobilien besaßen, haben sie verkauft und haben das Geld an die Apostel übergeben. Ich weiß nicht, ob das mal überlegenswert wäre, so etwas bei uns einzuführen. Alle lassen ihre Löhne und Gehälter gleich direkt ans Pfarramt überweisen. Wer ein Haus, ein Garten oder andere landwirtschaftliche Nutzflächen hat, verkauft sie und gibt das Geld bei der Elisabeth Kölner im Pfarramt ab. Und dann, nachdem das soweit durchgezogen ist, kriegt niemand mehr eine Patenbescheinigung, der noch ein Haus, ein Grundstück oder ein eigenes Bankkonto besitzt. Ich bin aus zwei Gründen dagegen. Erstens, weil der Kirchenvorstand dann mit nichts anderem beschäftigt wäre als mit Finanz- und Vermögensfragen, mit der Verwaltung und der gerechten Verteilung dieses Geldes. Und zweitens, weil hier zwar steht, dass die erste Gemeinde in Jerusalem das so gemacht hat, aber weder hier noch sonst irgendwo in der Bibel steht, dass das alle Christen so machen sollen. Und wir entnehmen den Briefen vom Apostel Paulus, dass in seinen Gemeinden das nicht eingeführt wurde, sondern dass sich die Gemeinde weiterhin verlassen hat darauf, dass Menschen freiwillig ihren Besitz teilen und abgeben, wenn Not am Mann ist oder etwas gebraucht wird. Aber etwas anderes schreibt der Apostel Paulus den Christen in Korinth zum Beispiel, im 1. Korintherbrief Kapitel 7. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer verkauft, sich in Zukunft so verhalten, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also Paulus sagt, es ist nicht mehr lange in dieser Welt, ihr seid nicht mehr ewig hier, klammert euch nicht fest an dem, was ihr habt. Lebt so, als hättet ihr es nicht und haltet euch nicht, identifiziert euch nicht damit, definiert euch nicht über euren Besitz und klammert euch nicht daran fest, baut euer Leben und euer Denken und eure Sicherheit nicht darauf. Und das steht ja auch im Prinzip hier. Nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Meine Güter sind nicht mein. Wem denn sonst? Manche sagen, alles, was ich habe, gehört meiner Frau. Ich mache am Monatsende den Kopfstand. Tatsächlich, mein gesamtes Gehalt geht auf das Konto meiner Frau. Ich habe allerdings auch darauf Zugriff, wenn ich unbedingt was brauche. Und mancher, der steinreich erscheint, weil er ein dickes Auto fährt und eine Yacht und eine Villa hat, sagt, ich habe gar nichts. Das gehört sowieso alles meiner Bank. Wem gehört mein Besitz? Die Konfirmanden, die nicht lutherisch sind, sondern reformiert, die lernen nicht Luthers kleinen Katechismus, wenn sie überhaupt noch was lernen, sondern den Heidelberger Katechismus. Der ist aufgebaut mit Fragen und Antworten. Und da heißt die erste Frage gleich, das ist vielleicht die, die jeder Konfirmand am Ende noch irgendwie ein bisschen hersagen kann. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so weiter. Also, mein Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Also ich gehöre nicht mir selbst. Und das wird ja immer wieder auch gesagt. Bei der Taufe bekommt man das, wird man mit dem Kreuz gezeichnet und es wird gesagt, nimm hin das Zeichen des Kreuzes, du gehörst Jesus Christus. Also wer getauft ist, gehört nicht mehr sich selbst. Der kann weder sagen, mein Bauch gehört mir selbst, noch mein Haus gehört mir selbst, noch mein Auto, noch meine Zeit, sondern ich mit allem, was ich habe, gehöre Jesus Christus. Wenn ich selbst mit Leib und Seele Jesus Christus gehöre, dann erst recht mein Besitz, mein Geld, mein Haus, mein Auto, mein Computer, mein Fahrrad, mein Handy, meine Yacht oder was ich sonst noch so habe. Das alles gehört Jesus, wenn ich Christ bin und Jesus gehöre. Anders ist es, wenn zum Beispiel ein Ehepaar oder eine Familie, wenn da unterschiedliche Positionen sind, der eine ist Christ, der andere nicht, dann kann der Christ natürlich nicht sagen, das gehört alles Jesus. Denn er kann ja nur verschenken, was ihm gehört und nicht, was ihm gemeinsam mit anderen gehört. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass alles, was ich bin und habe, Jesus gehört, ist tatsächlich, das alles der Kirchgemeinde zu geben. Zu sagen, das ist der Leib Christi und deswegen gehört ihr auch, übergebe ich ihr den Besitz. So haben die es damals in Jerusalem entschieden. Die andere Möglichkeit ist, dass ich das, was Jesus mir anvertraut hat, selbst verwalte, aber im Bewusstsein, ich verwalte es für ihn. Er hat es mir nicht geschenkt, sondern hat es mir anvertraut. Und ich darf davon leben, darf mir davon auch was gönnen, aber es ist nicht mein Eigentum, sondern ich bin ihm Rechenschaft schuldig, denn er hat es mir anvertraut. Der britische Evangelist, der Gründer der Methodistenkirche, John Wesley, hat gesagt, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Auch eine Art, mit diesem Wissen umzugehen. Gib so viel du kannst, aber nicht irgendwie und irgendwas und irgendwohin, sondern indem ich höre, was sagt mir Jesus. Indem ich darüber nachdenke, was würde Jesus jetzt tun in dieser Situation. Und indem ich wachsam bleibe, kann ich als Verwalter dessen, was Gott mir anvertraut hat, als Treuhänder, kann ich in dieser Eigenschaft das verantworten, jetzt das Geld dafür auszugeben und das damit zu tun. Auf jeden Fall für alle Christen, die das begriffen haben, was Christsein bedeutet, gilt dieser Satz. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Und die Folge ist, so steht es hier in der Apostelgeschichte 4, es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viel ihrer waren, ja, erstmal, es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Ist eigentlich völlig klar, wenn jeder Christ sein Eigentum als das Eigentum von Jesus betrachtet, dann kann es nicht sein, dass in der Kirchenbank neben einem, der im Geld schwimmt, einer sitzt, dem es am nötigsten fehlt, der friert, der hungert, der seine Miete nicht bezahlen, der sein Haus nicht erhalten kann oder der nicht mit zur Gemeinderüstzeit kommen kann, weil er dieses Geld nicht hat. Die Voraussetzung aber, dass der Wohlhabende dem anderen hilft, ist, dass der mit genügend Geld auch von der Notlage des anderen erfährt und dass der Mangel leidet, auch von seinem Problem erzählt und dass er bereit ist, sich helfen zu lassen. Mit Geld oder vielleicht auch mit Beratung. Denn mancher, der, dem es immer am Geld fehlt, da liegt es nicht am Einkommen, sondern an den Ausgaben. Und es hat keinen Zweck, jemandem Geld auszuhändigen, dessen Portemonnaie ein Fass ohne Boden ist. Also, mancher braucht einfach mal einen Geldschein in der Hand. Mancher braucht eben auch Unterstützung dabei, wie man mit seinem Geld sinnvoll umgeht und seine Finanzen in den Griff bekommt. Und die Bereitschaft, das zu geben und das anzunehmen, ist Voraussetzung, dass sich Gemeinde gegenseitig helfen kann. Ich vermute fast, ist nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es stimmt, müsste man prüfen, dass es in unserer Gemeinde mehr Leute gibt, die bereit wären, andere zu unterstützen, als es Leute gibt, die bereit wären, sich in die Karten schauen zu lassen, dass sie Unterstützung brauchen. Dabei ist es gar kein Grund, sich zu schämen, wenn man in Schwierigkeiten ist, denn wir wissen, jeder von uns kann mal ganz schnell von der einen Rolle in die andere fallen. Vor ein paar Jahren ist jemand im Geld geschwommen, heute ist er auf staatliche Hilfe angewiesen und ein anderer hatte vor kurzem kaum was zu beißen und jetzt hat er so viel, dass er anderen mit seinem Geld helfen kann. Und so ist es ja auch in anderen Bereichen, nicht nur bei den Finanzen, bei dem Gebet füreinander, bei Rat geben, bei ja, materieller oder handgreiflicher Unterstützung. Aber wie soll das gehen, dass die einen offen über ihre Probleme reden und die anderen zuhören und diese Probleme ernst nehmen, vielleicht obwohl sie selbst auch Sorgen haben, auf die sie noch keine Antwort wissen? Wie soll das gehen, dass wir füreinander mitsorgen und mitbeten, dass wir mit nach Lösungen suchen, wenn das gewünscht ist, dass wir, wenn es angebracht ist, einen Schein rüberschieben oder mit anpacken bei praktischen Arbeiten oder Hilfe vermitteln, weil wir wissen, ich kann das nicht, aber ich weiß jemand, der hier unterstützen könnte. Dazu ist nicht unbedingt ein neues Konzept nötig. Dazu ist es nicht unbedingt nötig, dass in der Predigt ständig appelliert wird, achtet aufeinander, kümmert euch umeinander, habt ein Herz füreinander. Und dazu ist es auch nicht nötig, dass ein Pfarrer da ist, von dem man erwartet, dass er alles, den Leuten alle ihre Sorgen an den Augen ablesen kann und sofort reagiert, auch wenn ihm niemand davon was gesagt hat. Stattdessen ist etwas anderes die Voraussetzung. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Ein Herz und eine Seele, das ist eben mehr als wir verstehen uns gut, es herrscht eine gute Stimmung bei uns, es sind lauter nette Leute in der Gemeinde. Ein Herz und eine Seele, dazu gehört auch, dass man einander kennt, dass man das Leben miteinander teilt, dass man miteinander fühlt, weil unser gemeinsames Herz eben Jesus ist, der unendliche Liebe, Fürsorge und Interesse für jeden von uns hat. Und das geht eigentlich nur, wenn man miteinander auch Zeit verbringt. Ich habe jetzt neulich, ich war diese Woche zu einer Tagung mit den allen Verkündigungsmitarbeitern, also Pfarrern, Kantoren, Gemeindepädagogen aus dem ganzen Kirchenbezirk Marienberg. Und da hat irgendjemand sich auch beklagt, dass wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann rennen sie alle auseinander wie eine Schar aufgescheuchte Hühner. Jeder hat zu tun, jeder muss nach Hause. Das sehe ich ja bei uns nicht so. Und trotzdem ist die Frage, wie viel Zeit muss man miteinander verbringen, damit man füreinander sorgen kann. In der Apostelgeschichte 2 steht, Vers 46, sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her an den Häusern. Sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel. Sie haben sich täglich im Gotteshaus zu Lobpreis und Anbetung getroffen. Und sie haben sich darüber hinaus in den Häusern, in den Familien getroffen. Sie haben gemeinsam gegessen. Ob es nun einfach Abendbrot war oder das Abendmahl, das ist nicht ganz, geht nicht ganz eindeutig daraus hervor. Man könnte also sagen, Gottesdienst und Hauskreise. Führt das häufigere Treffen automatisch zu besserem Verstehen? Dann müssten ja Familien und Arbeitskollegen grundsätzlich ein Herz und eine Seele sein. Und auch unter Christen ist es ja nicht generell eitel Liebe, nur weil sie sich öfter sehen. Und das ist genau der Punkt, liebe Gemeinde, nicht die Aktivität macht Gemeinde zu dem, was sie ist, sondern was die Gemeinde ist, prägt ihre Aktivität. Diakonische Dienste führen eine Gemeinde nicht zur Nächstenliebe. Aber die Nächstenliebe führt automatisch dazu, dass die Gemeinde diakonische Aktivitäten entwickelt. Diakonisch heißt dienen, dass man anderen in der Not dient, beisteht und hilft. Missionarische Einsätze führen nicht zur Retterliebe. Der Bruder Daniel hat gesagt, du brauchst den toten Hund nicht zum Jagen zu tragen. Missionarische Einsätze führen nicht zur Retterliebe. Aber wenn die Gemeinde ein Herz für die Verlorenen hat, dann wird sie missionarisch aktiv werden, in welcher Form auch immer, und wird nach Wegen suchen, anderen das Evangelium weiterzugeben. Und so ist es auch mit dem häufigeren Treffen. Die führen nicht automatisch zu mehr Liebe und Verständnis, aber wenn Christen einander lieb haben, dann können sie sich nicht oft genug sehen. Und ich denke, Leute, die unterschiedliche Erfahrungen mit Hauskreisen gemacht haben, die wissen, was der Unterschied ist zwischen einem Hauskreis, der sich monatlich oder quartalsmäßig trifft, und einem, der sich wöchentlich trifft. Was das mit der Beziehung der Mitglieder untereinander macht. Aber nicht eben das Treffen alleine, sondern was dahinter steht. Woher aber kommt das? Die Nächstenliebe, die Retterliebe oder das, was in alten Übersetzungen der Bibel die Bruderliebe genannt wird, die aber natürlich Schwestern auch mit umfasst. Wir wissen, womit die Apostelgeschichte anfängt und weitergeht. Am Anfang, Apostelgeschichte 2, heißt es, sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Und dann war das nicht ein für alle Mal, sondern es geht weiter in Kapitel 4, 31. Passiert das wieder, im vierten Kapitel steht wieder, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, da sie versammelt waren, und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll. Also immer wieder neu, der Heilige Geist. Und bevor der Heilige Geist kam, was haben sie da gemacht? Das steht auch in der Apostelgeschichte. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und 4,31 steht davor, da sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Also sie haben immer wieder gebetet und gewartet auf den Heiligen Geist, den Jesus versprochen hat. Die Liebe, die hinter dem Verhalten, hinter der Organisation der Gemeinde in Jerusalem steht, ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Liebe, die Liebe, von der das Neue Testament redet, ist nichts, was man genetisch in sich hat. Nichts, wozu man erzogen worden ist. Nichts, wozu man sich zwingen kann. Sondern diese Liebe, diese echte Liebe, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und deswegen wird sie bei der Aufzählung der Früchte des Geistes gleich als erstes genannt. Im Galaterbrief Kapitel 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Mit der Liebe fängt es an. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Haben wir Liebe? Haben wir Gemeinschaft? Haben wir Fürsorge und Unterstützung für die, die es brauchen? Ich denke, wir haben als Gemeinde von all dem etwas. Wir haben aber bei Weitem nicht alles, was nötig wäre. Wir haben bei Weitem nicht alles, was möglich ist. Und wir haben bei Weitem nicht alles, was Jesus sich wünscht. Wir können natürlich gucken und uns mit anderen Gemeinden vergleichen und sagen, denn wir sind doch eine tolle Gemeinde. Aber wir können uns auch mit der Gemeinde im Neuen Testament vergleichen und sagen, da fehlt uns schon noch eine ganze Reihe, und es gibt oft genug Menschen, die sagen, ich bin so aufgefangen worden von der Gemeinde, habe mich so angenommen gefühlt, ich bin hier so froh und dankbar zu Hause. Aber es gibt eben auch immer wieder Leute, die sagen, ich stehe am Rande, keiner spricht mich an, keiner interessiert sich für meine Probleme, ich kriege eine dumme Bemerkung, wenn ich irgendwo komme, und auch das passiert. Wir brauchen mehr davon, vom Heiligen Geist und von der Liebe, die er bewirkt. Und deswegen sollten wir wie die Apostel beten, warten und vertrauen. Und wo Gott uns konkrete Schritte zeigt, sollten wir sie tun, damit wir zu einer Gemeinde werden oder immer mehr uns hinbewegen zu einer Gemeinde, wie das Neue Testament sie uns vorstellt. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist von der Liebe, von der Gemeinschaft, von der Aufmerksamkeit und der konkreten Unterstützung füreinander. Das alles, was wir jetzt bedacht haben, ist der erste Schritt von 7, die uns in diesen Bibelwochen vorgestellt werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.